Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Nach 8 Jahren als Präsident beim Malteser Hilfsdienst hört Georg Kevenhöhler im Juni auf. Warum er aufhört und was seine Frau dazu sagt, das hat er mir im Podcast erzählt. Außerdem hat er mir verraten, warum er seinen Vorgänger im Amt liebt und warum er ihm ewig dankbar ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Retten, Helfen, Reden. Und heute ist es eine ganz besondere Folge, auf die ich mich wirklich sehr, sehr freue, weil der Präsident des Malteser Hilfsdienst bei mir ist, Georg Kevenhöhler. Lieber Herr Kevenhöhler, vielen Dank für Ihre Zeit und herzlich willkommen.
Dankeschön.
Die erste Frage, die ich habe, wie Podcast erfahren sind Sie eigentlich?
Nicht wirklich. Ich habe einmal aus einem Zufall heraus einen Podcast im Zuge einer Wallfahrt, einer Rom-Wallfahrt aufgenommen. Das war durchaus vorbereitet und angekündigt. Und dann war es aber eigentlich ein lockeres Gespräch. Und dann hieß es, wie ich dann gefragt habe, und wann nehmen wir jetzt den Podcast auf? Dann wurde mir mitgeteilt, nein, das hat schon gereicht, das passt schon. Also deswegen, ich habe kaum Erfahrung und einmal bin ich eigentlich in einen Podcast reingestolpert sozusagen.
Dann gucken wir mal, dass das heute ähnlich geht. Wenn ich nach einem Termin in Ihrem Kalender schaue und wir haben ja versucht, einen Termin zu finden, dann ist das nicht ganz so einfach, weil Sie sehr, sehr viel unterwegs sind. Können Sie sagen, an wie vielen Tagen im Jahr Sie im eigenen Bett schlafen? Und vielleicht müssen Sie einmal auch das eigene Bett nochmal definieren. Wo steht das?
Tja, da fängt es genau schon nochmal an. Weil ich habe ein Bett in Wien, ich habe ein Bett in Kärnten und aufgrund meiner beruflichen Situation muss ich auch immer wieder in Südamerika sein. Dort habe ich dann auch ein Bett. Aber also sag ich mal, in einem eigenen Bett schlafe ich wahrscheinlich weniger häufig, wie ich in Hotels übernachtet habe, wenn ich unterwegs war für die Malteser. Das kann man schon sagen.
Können Sie das grob sagen, wie viel Tage Sie tatsächlich zu Hause, also sagen wir mal in Österreich sind?
Also wahrscheinlich bin ich so 70, 80 Tage in Österreich, 30 Tage in Südamerika und der Rest hier in Deutschland unterwegs.
Das geht ja seit
Malteser meistens.
Das geht ja seit Jahren so, dass diese Termin hat. Wo nehmen Sie die Kraft her, dass Sie das seit so vielen Jahren machen?
Och, ja, das geht schon seit einigen Jahren so. Ich würde sagen, die Kraft nehme ich dort, dass es einfach eine wunderschöne Aufgabe ist. Die macht schon Spaß. Wenn es mir nicht Spaß machen würde, dann hätte ich das nie leisten können. Also ich war am Anfang verunsichert, wie ich gefragt wurde, ob ich bereit wäre, Präsident des Malteser Hilfsdienstes zu werden. Aber wie das so ist, wenn man ein Amt bei den Maltesern annimmt, irgendwann einmal fängt es an, einen anzuknabbern. Man wird dann von einem Virus angesteckt und man erlebt so tolle Begegnungen und man erlebt so ein wunderbares Umfeld, dass es wirklich auch schön ist, dass es Spaß macht. Und ohne diese Kraft und diese Energie hätte ich das nicht leisten können.
Sie sind in Madrid geboren, in Spanien aufgewachsen, haben Abitur oder Matura, wie man ja in Österreich sagt, in Wien gemacht, sind immer wieder in Südamerika, in Argentinien. Was ist Heimat für Sie und wo ist Heimat für Sie?
Also geografisch würde ich sagen, habe ich keine Heimat, weil ich bin in vielen Ländern und Städten zu Hause. Aber ich glaube, heute, jetzt sage ich etwas ganz Merkwürdiges vielleicht, ich habe eine große Heimat in meinem Glauben und bei den Maltesern gefunden. Das schon. Und das ja nicht seit immer. Das war mir nicht in die Wiege gelegt, obwohl in meiner Familie einige besondere auch Malteser schon gegeben hat. Aber wie ich meine erste eigene Tätigkeit bei den Maltesern angetreten bin und das nach einigen Zögern, habe ich dann doch sehr rasch entdeckt, wie schön und wie erfüllend die Aufgabe bei den Maltesern ist. Und das hat mir nicht nur Stabilität und Stärke und Freude gegeben, sondern eben auch ein Stück weit Heimat. Und das, glaube ich, kann ich schon sagen, fühle mich bei den Maltesern im Zuge des dieses Propriums, dieser Mission, die die Malteser haben, da fühle ich mich sehr beheimatet.
Sie haben das gerade gesagt, dass Ihre Familie auch schon Malteser hatte. Dadurch eingefärbt sind Sie zu den Maltesern gekommen oder?
Nein, dadurch eher fast das Gegenteil.
Warum?
Dadurch hatte ich eher das Gefühl, also das muss ich nicht sein. Das haben ja da andere schon gemacht. Ich mache andere Dinge. Und aber wie ich dann plötzlich feststellte, wie toll diese Gemeinschaft der Malteser ist und wie modern die sind und wie auch up-to-date die sind und wie effizient die arbeiten, das hat mich dann schon sehr begeistert. Ich komme ja aus der Industrie und bin ein bisschen ein Erbsenzähler. Und wenn da die Zahlen nicht stimmen und die Prozesse nicht stimmig sind, dann muss man schnell handeln. Und wie ich festgestellt habe, dass bei den Maltesern diese Themen, diese Prozesse genauso laufen, da habe ich schon das Gefühl gehabt, hoppala. Das ist doch etwas, was ich doch viel spannender finde, als ich das vielleicht ursprünglich gedacht habe. Und deshalb war dann sehr schnell klar, nein, hier fühle ich mich zu Hause. Und das war dann ein Zufall, dass mein Vater, mein Großvater, dass die auch alle große Malteser waren. Die haben das gar nicht erlebt. Leider vielleicht mein Weg bei den Maltesern. Aber das kam erst viel später dazu.
Was hat Ihr Vater, was hat Ihr Großvater bei den Maltesern gemacht?
Mein Vater war Botschafter des Malteserordens in Spanien und hatte schon eine lange Geschichte als österreichischer Malteser. Und mein Großvater war Präsident der Schlesischen Assoziation und war einer der Mitbegründer des MHDs 1953 zusammen mit Freiherrn von Twickel. Haben die gemeinsam damals die Schlesische Assoziation und die Rheinisch-Westfälische Assoziation haben gemeinsam dann mit der Caritas den MHD sozusagen aus der Taufe gehoben. Und deswegen gibt es da eine wunderbare Verbindung zur Geschichte, zur Familie der Malteser, aber das habe ich als Kind, als junger Mann nicht so wirklich, war für mich jedenfalls kein Grund, zu den Maltesern zu gehen. War schön.
Aber haben Sie das als Bub so wahrgenommen, dass zumindest Ihr Vater bei den Maltesern und was er da gemacht hat?
Naja, natürlich total. Das war ja damals noch Botschafter zu sein, war etwas sehr Spektakuläres, gerade in Spanien in dieser Zeit. Mein Vater fuhr als angehender Botschafter in einer schönen Kutsche, musste zum Staatschef gehen, ihm dort sein Beglaubigungsschreiben übergeben, in einer schönen bunten Uniform. Rot war die damals. Das war prachtvoll zum Anschauen. Und dann gab es immer wieder irgendwelche Empfänge und mein Vater musste andere Leute auszeichnen mit Orden und so. Also ich habe das sehr genau erlebt und überall lagen irgendwelche Gegenstände herum mit Malteserzeichen zu Hause. Also das war immer Teil unseres Lebens. Aber für mich hat das nie die Anziehung ausgelöst, dass ich das jetzt auch machen möchte. Das war dann einfach nachher ein Zufall.
Nämlich welcher?
Na, dass Conny Brandenstein mich plötzlich fragt, ob ich nicht Diözesanleiter in Limburg werden möchte. Und ich natürlich gesagt habe, nein, weil ich habe dafür keine Zeit. Ich bin Industriemanager und habe für solche nette Beschäftigungen wirklich keine Zeit. Und dann hat er mich nochmal gefragt und ein drittes Mal gefragt. Und dann sagt er auch noch, nein, das sind 2-3 Termine im Jahr, sonst gar nichts. Und du musst immer nur sagen, wie toll die Malteser sind, sonst gar nichts. Und die erzählen dir eh, was sie machen. Und dann ist es das, die brauchen so jemanden wie dich und so. Und ich habe es ihm nicht geglaubt, aber zusammen mit der Freifrau von Freiberg haben wir dann uns entschlossen, wir übernehmen dieses Amt in Limburg und haben das dann begonnen und haben sehr schnell festgestellt, dass es sehr viel mehr Termine sind als 2-3 Termine im Jahr. Aber das ist überhaupt kein Problem, weil es einfach richtig viel Spaß macht. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich hatte fast das Gefühl, dass ein Stückchen Gnade damit verbunden ist, für die Malteser tätig zu sein. Und ich hatte ja damals einen sogenannten Management Buyout gemacht. Ich habe das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, selber gekauft, habe mich verschuldet und habe das ausverhandelt in einer Zeit, wo jeder wahrscheinlich gesagt hätte, alles, was mit Bau zu tun hat, Finger weg. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil es mich überzeugt hat. Also ich habe genug zu tun gehabt, aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass irgendjemand findet, kümmere du dich um die Malteser und ich kümmere mich um den Rest. Und der Rest lief auch sehr gut. Also der Buyout funktionierte, ich konnte die Schulden bezahlen, das Unternehmen weiterentwickeln und dabei eben sehr viel von den Maltesern lernen und mit ihnen erleben und viel Freude dabei gewinnen.
Wenn ich Sie so höre, gehe ich mal davon aus, dass Sie Conny von Brandenstein relativ dankbar sind, dass er so hartnäckig geblieben ist und ein drittes Mal gefragt hat, oder?
Absolut. Ich liebe Conny Brandenstein, weil er nicht nur ein heiligmäßiger Mensch ist, sondern weil er auch wirklich ein so begeisternder Mensch ist und der wirklich auch, glaube ich, nicht nur mich, sondern viele Menschen mehr auch dazu verholfen hat, diese Freude zu entdecken. Und die hätte ich von mir aus wahrscheinlich gar nicht gesehen. Und durch seine Hilfe habe ich das entdeckt und das hat mein Leben verändert.
Ich möchte mal mit dem Aktuellen so ein bisschen weitermachen. Und ich habe es Ihnen eben schon im Vorgespräch gesagt, ich bin da auch ein bisschen traurig drüber. Sie haben gesagt, dass Sie aufhören werden als Präsident des Malteser Hilfsdienst bei der nächsten Bundesversammlung, die in Dresden stattfindet. Erste Frage, warum? Und zweitens, wie schwer fällt Ihnen das, aufzuhören?
Also es ist mir nicht leicht gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Das muss ich schon ehrlich sagen. Und am Anfang konnte ich auch nur sehr schwer damit umgehen. Aber wenn Sie mich fragen, warum, naja, ich habe immer schon gesagt, ich finde, 8 Jahre ist ein guter Term, um ein Amt, ein großes Amt auszufüllen. Und Präsident vom MHD zu sein, ist schon ein sehr großes Amt und eine große Aufgabe und eine sehr große Verantwortung.
Das sind mehr als 2-3 Termine im
und,
Jahr.
Ja. Und da muss man einfach Acht geben, dass man nicht plötzlich in irgendwelche Routinen oder in einen Trott verfällt, wo man auf einmal nicht mehr wachsam ist auf die Anforderungen und Herausforderungen, die so eine große Organisation und auch ein Marktumfeld, in dem wir uns bewegen, mit sich bringen. Und das erfordert sehr viel Konzentration. Und sehr viel Engagement. Und wenn man das einfach über acht Jahre lang gemacht hat, dann ist es vielleicht auch mal ein Moment zu sagen, das ist jetzt gut und es sollte jetzt jemand kommen, der nochmal frei von irgendwelchen anderen Sichten und Blicken sich dieser Aufgabe stellt und die annimmt und mit neuen Ideen kommt und neu beginnt zu gestalten, vielleicht das bisherige fortsetzt, aber auch neue Impulse setzt. Das hilft, glaube ich, der Organisation sehr und deswegen halte ich es einfach für wichtig, dass man nicht zu lange an so einer großen Aufgabe, in so einem großen Amt dabei bleibt. Hinzu kommt natürlich bei mir schon auch, dass dadurch, dass ich eben Österreicher bin und auch in Österreich meinen Wohnsitz habe, dass ich dadurch diese vielen, vielen Termine, die ich wahrzunehmen hatte, war natürlich immer mit sehr viel Reiserei verbunden. Das ist überhaupt keine Kritik an der Deutschen Bahn oder an Verspätungen im Flugverkehr, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar Und ich reise wirklich viel. Ich habe nie ernstlich große Probleme gehabt mit meinen Terminen aufgrund der Reiserei. Aber es war halt sehr viel, sehr viele Leerzeiten, sehr viele Wegzeiten. Und damit war der Einsatz noch einmal einfach wesentlich intensiver als nur die Termine, weil auch sehr viel Zeit für eben Reisen verbunden oder notwendig waren. Und man muss sich das ja auch plastisch vorstellen. Das ist ja nicht nur, wenn man in ein Flugzeug steigt und dann fährt man schön irgendwo hin, sondern das ist dann stehen, warten, Sicherheitskontrolle, andere Kontrolle, einsteigen, aussteigen, aufs Gepäck warten. Das ist grauenhafte Leerzeiten. Und die hatte ich halt auch. Und das ist dann irgendwann einmal doch dann sehr viel.
Sie haben gerade schon so ein bisschen angedeutet, wenn der neue Präsident, die neue Präsidentin kommt, was für Eigenschaften, welchen Charakter muss er haben, um so ein Amt auszuüben?
Also zunächst einmal muss, glaube ich, ein Präsident sollte schon gefestigt im Glauben sein. Wir sind eine katholische Hilfsorganisation und unser katholisches Selbstverständnis ist eigentlich die wesentliche Säule oder das Fundament, auf dem unser Malteser Hilfsdienst und unser Tun und Wirken und unsere Dienste stehen. Also das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Voraussetzung. Zum Zweiten muss natürlich jemand sein, der sich ein bisschen mit größeren Organisationen auch auseinandergesetzt hat und die auch führen kann. Und führen heißt jetzt nicht Kommandos geben, sondern mehr einfach alle mitnehmen, unterschiedliche Gremien berücksichtigen. Und wir haben ja unterschiedliche Gremien im MHD und ein Präsident führt mehrere Gremien. Er alleine ist ja nur, sag ich mal, der Moderator dieser Gremien. Also er muss in der Lage sein, diese unterschiedlichen Meinungen zu orchestrieren und daraus dann ein Ganzes zu machen. Und das Ganze natürlich nicht nur, wir sind eine vom Ehrenamt getragene Organisation, aber wir wissen alle genau, dass ohne ein gutes Hauptamt funktioniert das nicht. Das heißt, der Präsident muss all dies, was ehrenamtlich diskutiert und vielleicht auch beschlossen wird und gewünscht wird und in den Blick genommen wird, dass das dann auch zusammen mit dem Hauptamt auch dann auch umgesetzt wird. Und da braucht es auch dann diese sehr gute Abstimmung mit dem Hauptamt, ganz konkret jetzt mit dem Vorsitzenden des geschäftsführenden Vorstandes. Das muss auch sehr gut funktionieren, diese Abstimmung. Und dann letztlich natürlich schon auch so ein bisschen die Vision, was sind die Herausforderungen? Wo befinden wir uns? Und wir dürfen uns ja nicht isoliert sehen als ein schöner und großer Verband, sondern wir sind natürlich Teil einer riesigen Gesellschaft und da bewegen wir uns, wie sich diese Gesellschaft entwickelt und bewegt. Wir sind eingebettet in einen Katastrophenschutz in unserem Land. Das heißt, wir handeln hier auch nicht vollkommen eigenständig und unabhängig, sondern wir müssen Teil dieses Katastrophenschutzes sein. Wir sind natürlich als katholische Hilfsorganisation sehr abhängig auch von den katholischen Institutionen in unserem Land. Und wir sind als ein riesiges Werk des Malteser Ordens natürlich sehr eng auch abgestimmt mit dem Malteser Orden. Also das sind so diese unterschiedlichen Stakeholder, die wir haben, sind genau das Arbeitsfeld eines Präsidenten, den er allen gerecht werden muss.
Ich möchte mal kurz auf Ihre Entscheidung und auf Ihre Familie zu sprechen kommen. Inwieweit haben Sie Ihre Frau, Ihre Kinder mit einbezogen in die Entscheidung, dass Sie sagen, ich höre jetzt auf, und wie war die Reaktion?
Also es war eigentlich fast ein bisschen umgekehrt. Es ist schon so, dass ich auch ein bisschen Druck gekriegt habe von zu Hause. Ja, schon, natürlich.
Aber Sie erzählen es mit einem Schmunzeln immerhin.
Ja, schon, weil ich habe Gott sei Dank eine fantastische Ehefrau. Und ich denke mir, sie steht.
Die wir an dieser Stelle sehr grüßen und ihr auch ganz herzlich Danke sagen, dass sie so lange das machen durften.
Ja, das auch absolut. Möchte ihr Danke sagen und auch meinen Kindern Danke sagen, dass sie mir das ermöglicht haben. Aber auch Verständnis haben, dass eben meine Frau auch und auch meine Kinder sagen, irgendwann einmal ist aber auch gut, weil sie haben auch Wünsche und Vorstellungen. Und jetzt zum Beispiel heute, wenn ich mir heute anschaue, ich habe heute in der Früh meine Frau gesehen, ich sehe sie in 14 Tagen wieder. Bin jetzt 14 Tage wieder unterwegs. Also das ist auch dann schon berechtigt, wenn meine Frau auch findet, komm, irgendwann einmal muss ich auch wieder etwas mehr zu Hause sein und mich um die eigenen Dinge kümmern. Und ja, die Kinder sind alle aus dem Haus. Das ist halt so, ist auch der Lauf der Dinge. Ich muss halt Acht geben, dass nicht plötzlich auch die Frau aus dem Haus ist. das schon. Und es werden sicherlich auch neue Aufgaben kommen. Also ich gehe ja den Maltesern nicht verloren. Sie sind ja, wie ich vorhin gesagt habe, ein Stück weit auch Heimat für mich. Und meine Frau hat auch voll das Verständnis dafür. Aber ich denke schon, dass sie hat einen legitimen Anspruch, wenn sie sagt, hör zu, das ist ja auch jetzt mal gut. Und jetzt müsste sich auch mal wieder etwas mehr mich um sie und um die häuslichen Dinge kümmern.
Sehr schön. Ich möchte so ein bisschen auf Ihre Amtszeit einmal zu sprechen kommen. 8 Jahre, haben Sie gerade schon gesagt, sind Sie Präsident des Malteser Hilfsdienst. Sie haben schon herausfordernde Zeiten mitgemacht, finde ich. Ich möchte jetzt nicht von Krisenpräsident sprechen, aber wir haben Corona gehabt, wir haben die Ahrtalflut gehabt, wir haben den Ukraine-Krieg gehabt. Was ist so das für Sie prägende, bleibende aus diesen 8 Jahren?
Also das vermutlich heftigste und eindrücklichste Erlebnis war eben gerade der Beginn von Corona. Diese neue Situation, diese Isoliertheit, diese Angst, diese Unsicherheit, das war schon sehr heftig. Und natürlich muss ich sagen, vielleicht haben wir es noch relativ gut gehabt, weil wir dann auch sehr rasch kamen die Kinder nach Hause und wir haben das teilweise mit den Kindern erlebt. Aber die Vorstellung eben, dass man plötzlich die Kommunikation, die Verbindung zu den anderen nicht mehr hat. Man kann nicht mehr eben interagieren. Man kann sich nicht mehr um die Menschen in Not kümmern. Diese Umstellung, die war gigantisch, die war bahnbrechend. Und das hat bei mir damals unglaubliche Ängste ausgelöst und Sorgen. Und ich hatte das Gefühl, ich müsste eigentlich alle 2-3 Tage mich an alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfer wenden, um ihnen zu sagen, hey, wir sind alle da, es geht uns allen genauso und wir halten das aus und wir müssen jetzt die Nerven beieinander halten, nicht wegschmeißen, sondern wir müssen uns wieder sammeln, konzentrieren und schauen, wie können wir trotzdem helfen. Und ich erinnere mich dann so mit einem kleinen Mobiltelefon versuchen, ein Video aufzunehmen und das irgendwo reinzustellen oder eben Briefe zu schreiben. Einfach ja, um sie alle mitzunehmen, um niemanden allein zu lassen. Das waren schon für mich also einfach sehr heftige Erlebnisse und Eindrücke. Und wenn wir jetzt zurückblicken, dann sehen wir ja, was wir alles aus dieser Zeit nicht nur gelernt haben, sondern auch mitgenommen haben. Der ganze Bereich von wie viele Gespräche, Meetings finden nur noch virtuell oder über elektronische Medien statt. Das haben wir ja damals erst, und zwar aus der Not heraus, entwickelt und gelernt. Heute sind wir sehr dankbar. Heute sind wir auch sehr viel leistungsfähiger deswegen. Der damaligen Zeit war das zunächst schon war das schon sehr heftig.
Wie haben Sie die Malteser in der Zeit erlebt? Also jetzt nicht Sie selbst, aber so die ganzen Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen?
Also wir haben ja durchaus auch einen Schaden davon genommen, nicht? Wenn ich mir die Malteser Jugend anschaue, die hat richtig Schaden genommen in dieser Zeit. Viele Jugendliche, die ihnen damals abhanden gekommen sind, sind nachher nicht mehr zurückgekommen. Das ist einfach so der Lauf der Dinge, beziehungsweise sie konnten nicht rechtzeitig neue Junge ansprechen, um in die, zur Malteser Jugend zu kommen. Das tut mir furchtbar leid. Wir haben natürlich auch, sag ich mal, ökonomische Einbußen gehabt. Nicht der gesamte Bereich der Ausbildung, der ist von jetzt auf gleich auf null runtergefahren. Nicht? Haben wir früher im Jahr 400.000 und mehr Erste-Hilfe-Kurse abgehalten, sind sie auf einmal abgesackt auf ungefähr die Hälfte. Und wenn man weiß, dass ein Teil der Einnahmen, die wir beim MHD haben, auch aus solchen Art Diensten stammen, dann war das auch eine Einbuße. Und wir mussten, haben dann auch die entsprechenden Ausbilder verloren. Das heißt, es musste alles wieder aufgebaut werden. Also wir haben schon noch Einbuße gehabt, aber in der Summe muss ich sagen, ich war natürlich wieder mal begeistert, wie erfinderisch, wie kreativ Malteser sind und auch in so einer Not, wie sie immer wieder von Neuem finden, einen Weg, wie sie den Menschen, denen es noch schlechter geht, wie sie ihnen helfen können, wie sie ihnen was Gutes tun können. Und das ist dann das Begeisternde bei den Maltesern. Egal was ist, egal wie schlimm es überall aussieht, sie finden immer einen Weg, sich um die zu kümmern, denen es noch schlechter geht. Und das ist etwas, das gibt uns wiederum Kraft, Zuversicht, Mut und Freude zu sehen. Malteser eben sind schon eine tolle Truppe.
Und das heißt auch, dass Sie die Malteser jetzt aktuell auch ganz gut aufgestellt sehen mit Blick in die Zukunft? Wenn Sie dann keine Verantwortung mehr in erster Linie haben?
Also ich habe das Gefühl, die Malteser, wie wir sie heute haben, stehen natürlich vor riesigen Herausforderungen. Das ganze Thema der Krisen, die wir rundherum erleben, das sind schon nochmal gewaltige Aufgaben, die auf uns zukommen. Die wirtschaftliche Situation wird uns nochmal vor gewaltige Herausforderungen stellen. Aber ich bin zuversichtlich. Die Malteser haben irgendwie es in ihren Genen, dass sie auch mit Krisen gut umgehen können. Ich will nicht sagen, dass sie Krisen erfahren sind. Ja, doch, vielleicht auch. Sie können damit umgehen und sie stellen sich immer ein. Und sie. Das Tolle bei den Maltesern ist, sie erkennen eine Not, eine schwierige Situation. Und nicht nur lösen sie die, sondern sie gehen dann nochmal eben die letzte Meile zusätzlich oder diese Extrameile. Und das macht die Malteser so besonders und so sympathisch, dass sie eben auch wirklich alles geben. Und vielleicht deshalb müssen wir uns keine Sorgen machen um die Malteser. Die werden schon einen Weg finden, wie sie helfen können. Wir müssen uns aber natürlich auseinandersetzen mit den Aufgaben, den Herausforderungen. Und die nächste Krise kommt bestimmt. Und das kann eine Naturkatastrophe sein, es kann ein Cyberangriff sein, es kann ein Krieg sein, es kann eine Pandemie sein, es kann alles sein. Also, und wir brauchen gar nicht darauf warten, weil in unserem Land haben wir bereits ja jetzt schwierige Situationen. Ich denke hier an Alterseinsamkeit oder überhaupt Einsamkeit als solches. Das sind ja nicht nur im Alter, sondern auch es gibt sehr viele auch mittleren Alters junge Leute. Oder Armut. Noch haben wir das Gefühl, es geht uns ja gut und der Staat finanziert alles. Nicht kaum ist die Energie teurer, rufen wir, wo ist die Unterstützung? Kaum sind die Mieten teurer, wo ist die Unterstützung? Alles gut und schön. Aber das ist ja irgendwann einmal auch endlich. Und wenn der Staat nicht mehr kann, was macht das dann mit den Pensionisten, mit den Rentnern? Wenn die Rente nicht mehr reicht? Was macht es mit den Arbeitslosen, wenn sie keinen Job mehr finden und auch die entsprechenden staatlichen Zahlungen nicht mehr ausreichen?
Ja, die Aufgaben werden bleiben.
Die Aufgaben bleiben und wir müssen Acht geben, dass wir aus dieser verwöhnten Situation, in der wir heute sind, dass wir uns es nicht zu bequem machen, weil es kann noch Ärger kommen.
Mhm. Wie werden Sie den Maltesern verbunden bleiben? Wissen Sie das schon?
Das weiß ich noch nicht so wirklich. Erstens, ich habe noch nie mich um irgendetwas beworben oder mir ein Amt ausgesucht, sondern der Ruf kommt dann irgendwann einmal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass im Bereich von Koordination von Auslandsaktivitäten hier noch Potenzial ist. Nicht die Malteser haben oder der MHD hat in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten sehr aktiv mitgewirkt und hat die sogenannten OMROs, also Order of Malta Relief Organizations, in den angrenzenden Staaten rundherum mitgegründet. Das ist sehr gut und da ist so vieles entstanden. Aber vielleicht müssen wir uns auch jetzt überlegen, gut, dass wir die haben, aber wir sollten auch die miteinander vernetzen und koordinieren und dass ein möglicher Einsatz auch abgestimmt erfolgen kann. Nicht jeder soll alles machen, aber wenn wir das irgendwie koordiniert und abgestimmt machen, sind wir vielleicht nochmal ein Stück weit effizienter. Und da haben wir teilweise extrem starke Organisationen, andere, die sind vielleicht, die haben noch Potenzial, sich zu entwickeln. Aber und wir aus Deutschland heraus sind sowieso fantastisch aufgestellt und können sehr viel Hilfe leisten. Aber wenn das alles eben gut organisiert und abgestimmt ist, dann könnten wir vielleicht noch effizienter sein. Und dass das notwendig ist, sehen wir am Beispiel der Ukraine. Nicht? Wir haben einen Krieg im Herzen Europas und eine sehr große Not. Und wenn jeder alles machen würde, dann ist das zwar sehr nett, aber wenn das koordiniert erfolgt, dann ist man auch effizienter. Also da sehe ich vielleicht auch noch einen großen Bereich, wo wir uns noch verbessern könnten. Aber wie gesagt, ich sehe das entspannt und als erstes fahre ich mal auf Sicht bis zum 20. Juni, wo ich mein Amt dann übergebe, hoffentlich einem neuen und sehr guten Präsidenten. Und dann schauen wir, wie es weitergeht.
Und wenn Sie plötzlich Freizeit hätten, was würden Sie denn damit machen? Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit?
Naja, ich bin ja trotzdem immer noch Unternehmer.
Und, aber auch und da müsste ja zwischendurch mal ein bisschen Zeit bleiben für, weiß nicht, ein gutes Buch oder sowas.
Ja, im Moment bleibt da sehr, sehr wenig, weil wenn ich nicht irgendwo im Dienst oder tätig bin, muss ich Berge von Akten studieren. Allein was so für eine Sitzung, egal ob Präsidium oder Aufsichtsrat oder ähnliches, Wirtschaftskommission, was da an Akten zu studieren sind, dann sind dann immer gleich, also es ist viel Papier, was verarbeitet werden muss, damit man dann in der Sitzung auch gut mitreden und mitdiskutieren kann und dann zu guten Entscheidungen kommen kann.
Wann haben Sie denn Ihr letztes Buch gelesen?
Ja, ich lese gerade zwei Bücher parallel. Eins heißt Unter Heiden. Das ist sehr spannend, aber ich lese das schon seit 2-3 Monaten und immer wieder nur kapitelweise. Und daneben habe ich ein Buch von einem amerikanischen Wirtschaftsminister gelesen. Das habe ich auch, aber es ist auch nur parallel. Wilbert Ross war dann eben großer Investmentbanker und dann Wirtschaftsminister und beschreibt so sein Leben, ist ja mehr eine Biografie, aber es ist sehr spannend und lustig. Also, aber eben, ich habe eben zwei Bücher, die ich parallel lese, aber noch keins fertig habe und so geht es mir meistens.
Wie können Sie denn sonst am besten entspannen? Also was ist da Ihre Methode? Oder Sie können ja nicht unter Dauerstress Tag ein, Tag ausstehen eigentlich.
Wenn ich zu Hause mit meiner Frau bin, dann das entspannt schon sehr. Dann wird irgendwie was gekocht oder wird gemütlich.
Stehen Sie mit in der Küche dann oder lassen Sie es Ihrer Frau? Überlassen Sie es Ihrer Frau?
Ah nein, ich stehe gerne mittendrin und ich muss ja immer beschäftigt sein. Also ich räume auch gerne die Spülmaschine aus oder lieber ein. Und ich putze auch gerne. Es ist mir vollkommen wurscht. Hauptsache ich bin beschäftigt. Nichts machen geht nicht.
Haben Sie den Malteser-Virus auch Ihren Kindern eigentlich vermittelt oder noch nicht so richtig?
Kann ich nicht so wirklich sagen. Zumindest ist keins der Kinder, sie sind zwar, einige sind Mitglieder im MHD, das schon, aber sie sind noch nicht jetzt tätig im MHD. Dafür war die eine, ich habe ja 4 Töchter. Die eine Tochter war über viele Jahre, war sie Leiterin des Behindertencamps des Malteserordens in Rumänien. Und sowieso fahren mehrere der Töchter jährlich nach Lourdes. Einige waren im Libanon mit den jungen Maltesern. Dass sie im MHD tätig sind, das hat noch nicht stattgefunden. Also sie finden den MHD gut und klasse und eine wichtige Organisation, aber es ist noch nicht so, dass die sich selber dort auch jetzt schon engagieren. Vielleicht auch, weil sie noch zu sehr ständig von links nach rechts ziehen. Die eine studiert, die andere ist gerade lebt jetzt in London. Eine macht gerade ein Start-up und ist jetzt dazu nach Berlin gezogen, aber vielleicht wird sie woanders hinziehen. Also vielleicht sind sie auch alle noch nicht sesshaft genug, um irgendwo eine beständige Tätigkeit im MHD zu haben. Aber das kann sicher kommen.
Darauf schauen wir ganz genau, ob das so kommt und ob wir den Namen Kevenhüller dann vielleicht wieder weiter bei den Maltesern finden. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Interview, für dieses Gespräch. Das hat mir große Freude gemacht und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen alles, alles Gute für Ihre Zukunft.
Danke vielmals.
Vielen Dank.
Ich danke auch für dieses nette Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.